Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das ist Titel der heutigen Predigt. Zum Abschluss der Predigtserie, könnt ihr ein bisschen schlecht lesen, christliche Ethik. Da wollte ich euch nochmal was Schönes mitgeben, ja, was Schmeichelndes. Die letzten beiden Sonntage waren ja ein bisschen ungemütlicher mit diesen Themen hier. Reißt dein Auge aus und wirf es weg. Und warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Das war schon wirklich zugegeben ein bisschen ungemütlicher. Und deswegen heute der versöhnliche Abschluss. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das klingt doch nett, oder? Nett schon. Aber man könnte ja auch fragen, ist das hier nicht völlig deplatziert? In einer Predigtserie über Ethik, über christliche Ethik, jetzt von Freiheit zu sprechen. Für viele Menschen beißen sich die Worte christlich und Freiheit wie so zwei Kampfhunde, die aufeinander losgehen. Ja, für viele Menschen ist christliche Ethik genau das Gegenteil von Freiheit. Wenn du Christ bist, dann musst du nämlich viele, viele Gebote halten. Haben wir die letzten beiden Sonntage gehört, ja? Du darfst keiner Frau hinterher schauen, du darfst dich nicht prügeln, du musst auch noch die andere Wange hinhalten. Was hat das mit Freiheit zu tun? Meine These ist allerdings, die Freiheit eines Christen ist die freiheitlichste Freiheit, die du auf Erden nur erleben kannst. Über Freiheit zu reden, ohne jemals selbst Unfreiheit erlebt zu haben, das klingt sehr schnell aufgesetzt, da ist man sehr schnell irgendwie, muss man vorsichtig sein, nicht unauthentisch zu wirken. Und ja, ich lebe tatsächlich ein ziemlich freies Leben. Der einzige Moment in meinem Leben, wo ich wirklich um meine Freiheit kämpfen musste, schon lange her, da war ich 12 Jahre alt. Aber ich möchte euch kurz davon berichten. Ich war mit einem Freund, mit einem Kumpel unterwegs und war schon abends dunkel. Wir sind über eine Brücke gelaufen, sehr vergleichbar mit der Schlossbrücke hier in Mülheim von Höhe und Größe. So. Wir sind über diese Brücke gelaufen, kein Mensch weit und breit. Auf einmal werde ich von hinten festgehalten. Mein Freund hat es erst gar nicht gemerkt, ist einfach weitergelaufen. Ich werde festgehalten und ich stehe 3 Leuten gegenüber, 2 16-jährige Mädels und ein wahrscheinlich auch 16-jähriger Junge. Die beiden Mädels schnappen sich sofort jeder ein Handgelenk von mir, sind beide einen Kopf größer als ich und ziehen mich auseinander. Ich, wie gesagt, 12 Jahre alt, ziehen mich auseinander und fangen sofort an, mir ins Gesicht zu schlagen. Schlagen mir ins Gesicht, geben mir eine Ohrfeige nach der anderen. Ich musste nicht mal überlegen, halte ich jetzt auch die andere Wange hin oder nicht. Ich hatte gar keine andere Wahl, als die andere Wange hinzuhalten, weil ich war so auseinandergezogen. Sie schlagen mir auf die Finger, sie beleidigen mich und ich war völlig perplex. Und dann, der Junge hatte bisher nichts gemacht, der war auch einiges stärker als ich, den rufen sie: Komm her, schlag ihm in den Magen, während wir ihn auseinanderhalten. So, mein Freund war in sicherer Entfernung dann stehen geblieben, wusste auch nicht, was er machen soll. So war ich da und ich weiß nicht, wie lange es ging. Diese Situation ist natürlich nicht vergleichbar mit einer langjährigen Gefangenschaft in einem Straflager, in einem Gefängnis, in einem, keine Ahnung, Keller oder tatsächlich irgendwo als Sklave gefangen zu sein, ist nicht vergleichbar, aber es ist schon so, dass ich seit diesem Abend sehr gut nachvollziehen kann, was völlige Ohnmacht bedeutet. Ich hatte keine Chance, irgendwas gegen die auszurichten. Ich war, wie gesagt, 12, kein Mensch auf der Brücke, weit und breit, keine Hilfe in Sicht. Ich habe versucht, vernünftig mit denen zu reden, aber keine Chance. Ich konnte absolut nichts tun. Ich hatte diese Situation absolut nicht mehr unter Kontrolle. Und meine größte Angst war, dass sie auf die Idee kommen, nicht nur mir in den Bauch zu schlagen, sondern dass sie auf die Idee kommen, mich von dieser Brücke zu werfen. Da hatte ich richtig Angst vor auf einmal. Wie gesagt, Schlossbrücke vergleichbar hier. Vielleicht warst du schon mal in einer ähnlichen Situation, ich hoffe es nicht, aber vielleicht warst du schon mal in einer Situation, wo du auch dieses Gefühl der vollkommenen Machtlosigkeit erlebt hast. Gefangen zu sein, und du hast absolut keinen Einfluss darauf, was als nächstes jetzt passiert. Du kannst einfach nur abwarten, du kannst nicht weg, egal wie sehr du es willst, es geht einfach nicht. Du hast keine Kontrolle mehr. Vielleicht hast du so eine Situation, und ich hoffe es, aber auch noch nie erlebt. Ich meine, die meisten von uns sind aufgewachsen im freien Deutschland. Ja, wir singen es vor jeder vor jedem deutschen Fußballspiel Einigkeit und Recht und Freiheit. Vielleicht warst du noch nie in so einer Situation, dass du wirklich gefangen genommen warst. Aber auch wenn du dich gerade vielleicht sehr frei fühlst, und ich hoffe, dass du freiwillig in diesem Gottesdienst hier bist, dann geht es dir möglicherweise exakt so, wie die Juden damals reagiert haben, als Jesus sie mit Folgendem konfrontiert hat. Habe ich euch mitgebracht. Er sagt zu ihnen: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Okay, erstmal gut. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Mhm. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Juden haben auf ihre Handgelenke geschaut und haben gesagt, also da sind keine Fesseln, da sind keine Ketten, was ist los, Jesus? Und sie erwidern Jesus, wir sind Nachkommen Abrahams. Wir haben nie jemandem als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Und Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Uiuiui, das hört niemand gerne. Ich nicht, ihr nicht und die Juden am allerwenigsten. Die Juden, das waren doch das auserwählte Volk Gottes. So, das waren Kinder Abrahams, Kinder Gottes hießen sie. Aber Jesus lässt sie nicht in dieser Selbsttäuschung stecken. Nein, er hält ihnen die Wahrheit vor, die ziemlich harte Wahrheit, und sagt ihnen, nein. Ihr seid nicht Kinder Gottes, ihr seid Kinder des Teufels. Okay, die Juden, ist klar, die halten Jesus, der hat völlig an der Klatsche. Und im weiteren Verlauf dieses Gesprächs kommt noch weiteres, sind sie dann sicher, dieser Jesus geht gar nicht anders, der muss von einem Dämon besessen sein. Und zum Schluss dieses Dialogs, Jesus hat fertig gesprochen, was machen sie? Sie heben Steine auf, um ihn zu steinigen. Okay, ich habe euch versprochen, dass es eine gemütliche Predigt heute wird, so ein bisschen Streichelpredigt. Und zugegeben, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Das hört niemand gerne. Aber, da müssen wir ganz kurz durch, könnte es nicht sein, dass Jesus recht hat? Ich bin normalerweise sehr, sehr sparsam damit zu behaupten, dass Gott mir für eine Predigt etwas direkt gezeigt hat. Aber diese Woche habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass Gott mich ganz eindrücklich auf eine wichtige Sache hinweisen möchte für diese Predigt. Dass wir nämlich, auch wenn wir äußerlich vollkommen frei sein mögen, innerlich doch sehr, sehr gebunden sein können. Es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir ja von unserem eigenen Willen, von unserem eigenen Begehren, von unserem eigenen Ich gefangen genommen sind. Das können Ängste sein, Schuldgefühle, auch irgendwie Minderwertigkeitsgefühle. Es kann, keine Ahnung, unsere Sexualität sein oder Medienkonsum, auch richtig krass, so soziale Medien, auch materieller Konsum. Ich habe das die Woche wirklich erleben dürfen, glaube ich, von Gott, dass so viele Menschen in solchen Dingen gefangen sind. Und ich will mich da nicht ausnehmen. Solche Dinge können uns innerlich gefangen nehmen. Wenn unser Wille absolut frei wäre, dann hätten wir kaum Probleme in unserem Leben. Ja, aber unser Wille ist oft eben nicht frei. Noch eine Folge schauen. Ja, okay, also, ja gut, ist ein Cliffhanger. Okay, ich schaue noch die nächste so. Dann gehe ich ins Bett und ich schaue noch schnell das hier nach. Und oh, da sehe ich noch eine interessante Doku. Das ist jetzt wichtiger. Konflikt China-USA, das muss ich mir anschauen. Das ist viel wichtiger als schlafen gehen. Und dann noch die Messenger durchgehen. So WhatsApp, What's Status, Telegram, Insta-Feed. So, was habe ich auf YouTube verpasst? Und dann merke ich, oh, ich brauche ein neues Handy. Ja, so das oh, ich brauche ein neues Auto, brauche ich eigentlich auch. Und Schuhe haben Loch, okay, ich brauche auch neue Schuhe. Ich verbringe Stunden damit im Internet, mir ein neues Haus mit Garten auszusuchen, als hätte ich das Geld dafür. So, aber ich denke, ich brauche das jetzt und ich verbringe Stunde um Stunde nach neuen Autos suchen, nach neuen Häusern schauen. Und auf der Suche nach einem neuen Haus mit Garten, da springt auf einmal dann meine Sexualität an. Irgendeine Werbung, die ich da gesehen habe auf Immobilienscout24.de oder so, zieht mich völlig in den Bann. So kann es einem gehen. Unser ach so freier Wille ist oft stärker in den Bann gezogen, als uns lieb ist. Und ich weiß natürlich, dass ich euch damit nichts Neues erzähle. Ja, wer öffnet nicht täglich die Dose Frischfleisch für seinen Schweinehund und füttert ihn? Kennen wir alle, sogar der Vegetarier. Aber ich glaube, dass Gott mir die Woche gezeigt hat, dass diese innere Unfreiheit, die wir manchmal erleben, dass ich da von meinem eigenen Ich manchmal so ausgeliefert bin, wie ich es damals auf der Brücke erlebt habe. Dass ich wirklich nichts dagegen tun kann. Dass es weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung kann ich weg. Dass es mich übermächtig festhält, mich in den Bann zieht und mir letztendlich schadet. Und wer unter seiner eigenen Unfreiheit, egal in welchen Lebensbereichen, jetzt leidet, für den ist diese Predigt, auch wenn sie ein bisschen ungemütlich angefangen hat jetzt, glaube ich, tatsächlich eine richtige Wohltat. Denn zur Freiheit hat Christus uns befreit. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wie sieht diese freiheitlichste aller Freiheiten jetzt aus? Und wie werde ich wirklich frei? Da wollen wir jetzt einsteigen. Und zunächst müssen wir erstmal ein Missverständnis aus dem Weg räumen, das sich seit 2000 Jahren sehr, sehr hartnäckig hält. Ich habe es eingangs schon erwähnt, für viele Leute beißen sich die Worte christlich und Freiheit wie so zwei Kampfhunde, die aufeinander losgehen. Für viele Leute ist es klar, ein Christ muss sich an ganz, ganz viele Gebote halten und vor allem Verbote. Und das ist eines der größten, ich würde sogar sagen, es ist das größte Missverständnis über den christlichen Glauben schlechthin. Der Apostel Paulus schreibt einen kompletten Brief in der Bibel, den Brief an die Galater, nur deswegen, um dieses eine Missverständnis endlich aus den Köpfen der Christen in Galatien zu kriegen. Paulus leitet seinen Brief ein an die Galater mit folgenden Worten: Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch gar kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Die Situation war folgende: Paulus ist nach Galatien gereist, hat dort von Jesus erzählt, vom Evangelium. Die Leute haben sich bekehrt und er hat Gemeinden gegründet. Dann ist er aber weitergezogen, um weitere Leute zu erreichen. Und in der Zwischenzeit kamen Juden, die Christen geworden waren, nach Galatien und haben jetzt, das sind die Leute, von denen Jesus hier spricht, die Galater jetzt in Verwirrung gestürzt haben. Weil sie haben versucht, das Evangelium von Jesus Christus auf den Kopf zu stellen. Und das auf den Kopf gestellte Evangelium lautet so: Wenn du Christ sein willst, dann musst du dich an das Gesetz halten. Du musst die Gebote halten, die das Volk Israel von Mose bekommen hat, am Berg Sinai. Nicht nur die berühmten 10 Gebote, sondern auch alles andere. Das Erste, was die Männer jetzt schon mal direkt anfangen können, ist, sich beschneiden zu lassen. Also Hose raus und Feiertage musst du halten, ganz klar, du darfst, die Speisegebote musst du einhalten, kein Blut mehr essen und so weiter und so fort. Wenn du Christ sein willst, dann musst du dich an die Gebote halten. Ja, und die Galater, die machen das, sind verwirrt. So, ne? Und als Paulus das mitkommt, ich drücke es mal vorsichtig aus, er rastet völlig aus. Er sagt ihnen: Oh, ihr unverständigen Galater, schreibt er ihnen ja in dem Brief, wer hat euch nur so verzaubert? Habt ihr es immer noch nicht begriffen? Was habe ich damals völlig umsonst zu euch geredet? Was ist los bei euch? Ich erleide nochmal Geburtswehen. Es ist so, als müsste ich euch nochmal zur Welt bringen, meine lieben Kinder. Was ist denn da los? Und dann haut Paulus 5 Kapitel lang tieftheologische Argumentationen raus, die alle belegen, dass dieses Evangelium völliger Quatsch ist. Dass es völliger Quatsch ist, das mit den Geboten, mit den Gesetzen zu halten. Ich greife euch nur mal die Spitzen heraus. Hier, Galater 2. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Diejenigen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift: Verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an das hält, was im Buch des Gesetzes steht. Der alte Bund, mit Mose am Sinai geschlossen, bringt Sklaven hervor. Und jetzt der Vers, der dieser Predigt den Titel verliehen hat: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst euch von mir, Paulus, gesagt sein: Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Jesus Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Mit anderen Worten, ein Christ muss sich nicht an die Gebote halten, um Christ zu sein. Nein, ein Christ darf sich nicht einmal an die Gebote halten, um Christ zu sein. Er darf es nicht. Würde ein Christ sich an die Gebote halten, um Christ zu sein, dann wäre er schon kein Christ mehr. Er hätte sich aus der Verbindung mit Christus gelöst, sein Leben stünde nicht mehr unter der Gnade, er wäre wieder Sklave der Sünde. Christus hat uns aber zur Freiheit befreit. Und wie sieht diese freiheitlichste Freiheit aus? So. Zugegeben schon wieder etwas paradox. Der Volksmund hat nicht so viel übrig für Ehe. Ja, wird im Volksmund ja oft die Ehe auch wieder als ein Gefängnis bezeichnet. Und auch der berühmte Schriftsteller Oscar Wilde hat kein gutes Bild von Ehe, wenn er sie wie folgt definiert. Ehe ist die gegenseitige Freiheitsberaubung im beiderseitigen Einvernehmen. Aber gerade diese Definition beschreibt das Geheimnis christlicher Freiheit tatsächlich am allerbesten. Das finde nicht nur ich, sondern das sagt tatsächlich die Bibel. Die bringt selbst diesen Ehevergleich hier, Epheser. Dies Geheimnis, Paulus spricht da von der Ehe, ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Paulus vergleicht den Bräutigam mit Jesus und die Braut ist die Gemeinde der Christen, wir. Und ja, Oscar Wilde hat recht. Ja, die Ehepartner verzichten freiwillig auf ihre Freiheit. Aber gerade darin liegt die freiheitlichste Freiheit, die es nur geben kann. Schauen wir uns zuerst den Bräutigam an und dann die Braut. Der Bräutigam, der liebt seine Frau, ja, das ist die Aufgabe des Bräutigams, und so liebt Gott auch die Menschen. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hätte ja auch sagen können, ja komm, die Menschen, die bringen es nicht, die gehen lieber alle ihre eigenen Wege, mache ich jetzt auch. Ich lasse die einfach machen, ich gehe auch meine eigenen Wege. Nee, hat er nicht. Macht er nicht. Weil er uns liebt, bindet er sich an uns wie in einem Ehebund. Er schließt tatsächlich einen neuen Bund mit uns, besiegelt durch sein Blut am Kreuz, wie wir letzten Sonntag im Abendmahl gefeiert haben. Gott beraubt sich selbst seiner Freiheit. Er gibt seine Freiheit auf, die er als Gott hatte und wird in Jesus Christus Mensch und lässt sich ans Kreuz schlagen. Und ich habe es mir nicht ausgedacht, aber es ist exakt die Haltung, die Jesus am Kreuz einnimmt, die ich auf der Brücke hatte. So wie ich an beiden Handgelenken festgehalten wurde und auseinandergezogen wurde und geschlagen wurde, genauso sind Jesu Hände auseinandergezogen und seine Handgelenke sind fixiert durch Nägel am Kreuz und er wird geschlagen. Jesus erlebt diese Ohnmacht dort am Kreuz. Er gibt seine Macht auf. In diesem Moment dort am Kreuz gibt er seine Freiheit auf, um uns zu befreien. Ich habe vorhin Galater 3, Vers 10 zitiert, ihr erinnert euch vielleicht hier, diejenigen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht. Aber dieser Vers geht noch weiter. Da heißt es dann nämlich, von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns frei gekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm, denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Jesus hat mit seinem Tod, mit seiner Aufgabe der Freiheit, uns freigekauft aus der Sklaverei der Sünde. Wir müssen die Gebote nicht mehr erfüllen, So wie die Juden es im Alten Bund noch mussten. Ja? Die mussten sich an alles halten, an die Opfervorschriften, an die 10 Gebote, an die Feiertage, die Speisegebote, die Sittengebote. Und Jesus hat uns von all diesen Anforderungen des Gesetzes freigekauft. Freigekauft mit seinem eigenen Leben. Und wenn du dich jetzt wieder an diese Gebote halten willst, wenn du dich wieder an dieses Gesetz halten willst, um in den Himmel zu kommen, dann ist das, was Jesus getan hat, völlig umsonst gewesen. Völlig umsonst. Der Satz, ein Christ muss sich an viele Gebote halten, ist also tatsächlich hinfällig. Nein, muss er nicht. Aber er will. Ein Christ will sich an viele Gebote halten. Und damit sind wir bei der Braut. Der Bräutigam gibt freiwillig seine Freiheit auf und fragt seine Geliebte, willst du mich heiraten? Und was sagt die Braut? Ja, wenn es sein muss. Nein, natürlich nicht. Sie sagt, ja, ich will. Wenn du mir deine Liebe und Freiheit schenkst, dann will ich dir auch meine Liebe und Freiheit schenken. Fällt mir das als Christ schwer? Genauso wenig, wie es mir schwer gefallen ist, meine Frau zu heiraten. Gebe ich damit nicht manche Freiheiten auch auf, wenn ich heirate? Ja, klar. Aber ich mache das doch super gerne. Also vielleicht bin ich auch der perfekte Ausnahme-Ehemann, keine Ahnung. Aber ich sitze ja abends gerne mit meiner Frau auf dem Sofa und trinke Tee und esse Kekse. Ich gebe meine Freiheit auf, mit meinen Kumpels irgendwie durch Striplokale zu ziehen. Ja, aber ich mache das ja gerne, weil ich sie ja liebe. Weil ich mich ja meiner Frau hingeben will, weil ich mich ja an sie verschenken will, weil ich sie liebe. Wo ist das Problem? Ja, die Ehepartner verzichten freiwillig auf ihre Freiheit, wie Oscar Wilde es richtig gesagt hat, aber gerade darin, dass sie es freiwillig tun, liegt die freiheitlichste Freiheit, die es auf dieser Erde nur geben kann. Wieso? Wieso ist das die freiheitlichste Freiheit, die es nur geben kann? Letzten Sonntag habe ich über den Verzicht auf Gegenwehr gepredigt und am Ende dieser Predigt habe ich folgendes Zitat von Dietrich Bonhoeffer gebracht. Und dann kam ich ebenfalls schon auf die Freiheit zu sprechen. Das ist das Zitat. Im freiwilligen Verzicht auf Gegenwehr bestätigt und bekundet sich die unbedingte Bindung des Nachfolgers an Jesus. Die Freiheit, das Entbundensein vom eigenen Ich. Und hierin liegt die Antwort. Mich als Braut an Jesus zu binden, ist deswegen die freiheitlichste Freiheit, die es nur geben kann, weil ich frei vom eigenen Ich geworden bin. Ich muss nicht mehr für mich selber kämpfen. Meine Hingabe an Jesus entbindet mich von meinen eigenen Begierden. Schau dir das Ehepaar an. Schau dir es an. Was machen die? Sie haben nur Augen für den anderen. Jesus hat nur Augen für dich und sagt, natürlich tue ich alles für dich. Kein Preis ist mir zu hoch. Und die Braut hat nur Augen für Jesus und sagt, natürlich tue ich alles für dich. Kein Preis ist mir dafür zu hoch. Ganz nebenbei ist das übrigens das Geheimnis einer glücklichen Ehe und das Geheimnis des Glücklichseins an sich. Viktor Frankl, jüdischer Psychologe und KZ-Überlebender, hat im Konzentrationslager Auschwitz angefangen zu untersuchen, was Menschen glücklich macht. Und er hat eine interessante These aufgestellt und ist auf etwas Interessantes gestoßen. Und zwar hat er gesagt, Menschen, die mit aller Kraft versuchen, glücklich zu werden, die werden nicht glücklich. Niemals. Sondern das Glück ist eher etwas, das sich ereignet, wenn man sich für etwas anderes hingibt. Er sagt, der Mensch ist gerade nicht dafür gemacht, sich selber zu beglücken. Genauso wie das Auge nicht dafür gemacht ist, sich selbst zu sehen. Wenn dein Auge sich selbst sieht, dann hast du ein Problem. Dann hast du einen grünen Star oder du siehst irgendwelche Flecken vor Augen. Das ist krankhaft, das ist nicht gesund. Aber ein gesundes Auge vergisst sich komplett selber und sieht nur, was vor einem ist. Die schöne Blume, die schöne Landschaft, der Sonnenuntergang und ist glücklich und erfreut sich an dem. So funktioniert Glück. So funktioniert eine glückliche Ehe. wenn wir nicht auf uns selbst schauen, sondern uns dem anderen hingeben. Und so funktioniert auch unsere christliche Freiheit. Das ist doch schön, oder? Ich gebe mich Gott hin und schaue nur noch auf ihn, auf all meine Begierden lösen sich auf einmal in Luft auf. Ja? Ich werde frei von Ängsten, frei davon, meinem Begehren nach Konsum mich hinzugeben, neue Schuhe, neuer Laptop, neues Auto, egal, nee, ich bin genügsam, ich werde frei von diesem ganzen sexuellen Zeugs, ja, ich werde frei von meinen Schuldgefühlen, von dem Gedanken an Essen, ich muss zum Kühlschrank. Nein, ich werde frei vom Neid auf meine Freunde, ich werde frei von diesem ganzen Medienzugeballere. Ich kann mein Handy auslassen und sogar ohne Netflix einschlafen geht. Ja, was für eine Freiheit. Mein innerer Schweinehund stirbt, weil ich völlig vergesse, ihn zu füttern, weil ich die ganze Zeit nur Augen für Jesus habe. Schön, oder? Ist aber zu schön, um wahr zu sein, oder? Bisschen sehr romantisch. Also, das ist schon zu romantisch für die Realität. Paulus ist allerdings auch kein Romantiker. Er kennt das menschliche Herz sehr, sehr gut. Und er weiß, dass unsere Freiheit ständig in Gefahr ist. Und deswegen gibt er den Galatern am Ende seines Briefes noch Folgendes mit. Er schreibt ihnen: Ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber gegenseitig beißt und fresst, dann passt nicht auf, dass keiner den anderen verschluckt. So, was will ich damit sagen? Schreibt er weiter. Lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen. Dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Jesus hat uns in dem Kampf um unsere Freiheit nicht allein gelassen. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der uns in uns immer wieder das Wollen und das Vollbringen bewirkt, der uns immer wieder neue Liebe entfacht, der uns mit neuer Freude füllt und der uns Freiheit schenkt. Wenn du mich jetzt also am Ende dieser Predigtserie über christliche Ethik, vielleicht macht Jonathan nächste Woche noch eine Predigt dazu, weiß man noch nicht. Wenn du mich jetzt am Ende dieser Predigtserie fragen würdest: Manuel, darf ich als Christ, setz ein, was du willst. Darf ich als Christ das und das? Dann würde ich dir antworten: Du darfst alles. Du bist frei. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll nichts Macht über mich haben. Du darfst alles, aber es ist Gottes größter Wunsch. Es ist seine tiefe Sehnsucht, sein Herzensanliegen, dass du Freiheit erlebst. Wenn ich also merke, dass ich gefangen genommen werde, dann ist es nicht das Leben, zu dem Christus dich befreit hat. Und falls du jetzt genau vielleicht so ein Ding vor Augen hast, Dinge, von denen du weißt, ja, die tun mir eigentlich nicht gut, das nimmt mich eigentlich gefangen, ich bin da nicht frei, das schadet mir letztendlich, dann möchte ich dich einladen, diese Dinge jetzt im Gebet vor Gott zu bringen. Also ich möchte dir gerne ein Gebet vorbeten, dass du gerne im Stillen zu deinem eigenen Gebet machen kannst und mitbeten kannst. Und ich werde dann einen Moment der Stille einbauen, wo du dieses eine Ding oder vielleicht sind es auch mehrere Dinge, diese eine Sache vor Gott bekennen kannst. Natürlich ist es vollkommen freiwillig, ja, es ist eine Predigt über Freiheit, aber ich lade dich tatsächlich ein, das mit mir zu tun, weil ich glaube, dass es immer wieder sehr gut tut, immer wieder befreiend ist, das vor Gott zu bringen. Also ich lade dich ein, mit mir die Augen zu schließen und zu beten. Himmlischer Vater, danke, dass du dir nichts sehnlicher wünschst, als dass ich frei sein kann. Danke, dass du mit dem liebenden Blick des Bräutigams alles am Kreuz dafür getan hast. Es gibt Dinge in meinem Leben, die mich gefangen nehmen. Und diese Dinge möchte ich dir jetzt konkret benennen. Danke, dass du mir vergibst. Bitte erfülle mich mit deinem Geist und schenk mir Freiheit davon. Ich möchte nicht mehr gefangen sein von meinen eigenen Begehren. Schenk mir Freude und Frieden. Ich möchte mir an deiner Gnade genügen lassen. Ich möchte auf dich schauen, Jesus. Ich möchte dich lieben und dir nachfolgen. Amen. Amen.